Weiß jemand von euch, was ein Roadmovie ist? Was ist ein Roadmovie? Ihr wisst ja schon, also Zigarren rauche ich nicht mehr so gerne oder darf ich nicht mehr. Roadmovies gucke ich gerne. Was ist ein Roadmovie? Ein Film, aber ein ganz besonderer Film, oder? Einer, der Road auf der Straße spielt. Ein Roadmovie ist ein Film, der auf der Straße spielt. Ein Roadmovie, da sind Menschen unterwegs und der Weg ist ein Teil des Ziels. Und das Ziel ist manchmal die Erfüllung von Träumen oder auch die Zerstörung von Träumen. Auch das gibt es bei Roadmovies. Man begegnet Menschen, manchmal gibt es Rückblicke auf das, was vergangen ist. Und manchmal geht es auch ganz schlimm aus, wie bei einem der ersten Roadmovies, die ich jemals gesehen habe. Wer kennt den Film? Das Roadmovie Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Und da war ich noch zu klein, um den zu sehen, da hätten mich meine Eltern nicht reingelassen. Aber irgendwann, so mit 16, lief der wieder in Hameln im Kino und ich bin dahin. Hab mein kleines Moped, mein kleines Kleinkraftrad geparkt irgendwo beim Kino und hab Roadmovie Easy Rider geguckt mit Dennis Hopper und Peter Fonda, ne? Ja. Und als er fertig war, gehe ich raus aus dem Kino, setze mich auf mein kleines Moped, das könnt ihr jetzt hier gleich sehen. Zum Glück ist das Bild ein bisschen unscharf, mit meiner Nichte auf dem Tank. Das war mein ganzer Stolz. Und dann setze ich mich auf dieses Ding, ich habe das unter den Dias meines Vaters mal gefunden, eingescannt. Gerade noch so gerettet. Und da saß ich da, zum Glück so ein bisschen aufrecht. Es war kein Chopper wie bei Peter Fonda und Dennis Hopper. Aber das Gefühl, als ich nach Hause fuhr, die 10 Kilometer vom Kino bis nach Hause, es war, als wäre ich jetzt mitten in diesem Easy Rider. Oh, ich habe es geliebt, Moped zu fahren. Das war eine Herzenssache von mir. Ja, eine andere Herzenssache kam in mein Leben und hat eigentlich dazu geführt, dass ich den Traum, ich mache das mal weg, nicht, dass euch bei euch einbrennt, euer Pastor mit so einem Lockenkopf und auf dem Moped. Eine andere Herzenssache war, so Motorrad zu fahren. Eigentlich wollte ich gerne auch ein großes Motorrad später mir kaufen. Hatte ganze Stapel von Motorradzeitschriften. Herzenssache. Aber auf dem Weg meines Lebens trat eine Frau in mein Leben, die Sabine, ihr kennt sie, ja, und die hatte da Angst, auf dem Motorrad zu fahren. Ihr Onkel war bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Und so habe ich um der zweiten Herzenssache meines Lebens, nämlich Sabine, diesen Herzenswunsch aufgegeben. Manchmal gibt man auch Dinge auf im Leben, oder? Heute feiern wir Abendmahl. Ihr habt das schon gesehen hier, das Bild. Und auch beim Abendmahl geht es um unser Herzen und es geht um das Herz Jesu. Und es geht heute, sage ich ganz direkt, um brennende Herzen für Jesus, um brennende Herzen für seine Sache. Und deshalb auch diese ganzen Feuerzeuge und deshalb auch dieses Bild. Und ich lese noch mal weiter aus der Geschichte, die wir schon gehört haben. Was passierte dann mit den Emmaus-Jüngern? Das ist nämlich sehr spannend. Da heißt es, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte. Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Die Emmaus-Geschichte und das Mahl Jesu mit den Emmaus-Jüngern. Und ein erster Gedanke für uns heute dazu, wo Jesus uns die Augen und das Herz öffnet. Und der erste Gedanke, da steht auf unseren, in Klammern, falschen Wegen. Die Emmaus-Geschichte, ich kannte sie lange, Aber irgendwann auf meinem Glaubensweg, da war ich schon Pastor, da fiel mir bei der Emmaus-Geschichte etwas auf, was meine Arbeit mit Menschen und mit Gemeinde maßgeblich geprägt hat. Mir fiel auf, dass Jesus mit diesen beiden Jüngern auf einem falschen Weg unterwegs war. Die gingen zurück nach Hause, zurück zu ihren Familien, zurück zu ihrer Arbeit, obwohl Jesus ganz klar gesagt hatte, wo man warten sollte und was geschehen würde. Sie hatten es nicht verstanden und sie hörten auch nicht auf ihn. Und Jesus stellt sich nicht vor sie und schimpft sie und schellt sie und schickt sie wieder zurück. Nein, er geht mit ihnen. Das ist mir so wichtig geworden in der Arbeit als Pastor, als Seelsorger und auch als Gemeinde. Ich erlebe oft Menschen, die sind auf falschen Wegen unterwegs. Es ist so offensichtlich nach Gottes Wort und nach allen Erfahrungen. Und manchmal ist die Sünde, die Menschen in ihrem Leben begehen, so offensichtlich, dass sie auf falschen Wegen sind. Und dann stellen wir uns dann vor sie, schimpfen, meckern sie an, sprechen von Sünde und von all den anderen Dingen, die man zu dem sagen könnte, was nicht Gottes Willen entspricht. Oder sind wir als Christen in der Lage, mit Menschen Wege zu gehen, die vielleicht noch nicht zu Ende sind, aber die wichtig sind für die Erfahrung? Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem über das, was vielleicht in seinem Leben ansteht und so die Suche nach dem richtigen Weg und dass Gott jetzt zeigt, wo es richtig hingeht und die Hoffnung, dass er die richtige Tür öffnet und ich sie auch erkenne und dann da durchgehe. Aber oft habe ich erlebt, dass Menschen genau durch die andere Tür gehen, nämlich die, was sie sich selbst gedacht haben. Und die Angst davor, was ist, wenn ich nicht auf Gottes Wegen unterwegs bin, wenn ich nicht das tue, was Jesus eigentlich von mir möchte. Und ich finde das so schön, dass ich dann immer von den Emmaus-Jüngern erzählen kann und von einem Jesus, der sogar mit uns unterwegs weiter ist, wenn wir uns verirren und in die falsche Richtung laufen. Und dass sich die Zeit nimmt, zu begleiten und Herzen zu erreichen und Herzen wieder zu öffnen. Jesus geht mit und erinnert an alles. Und manchmal ist das wichtig, dass wir uns erinnern lassen an all das, was wir doch eigentlich schon wissen müssten. Und doch verirren wir uns wieder. Doch sind wir wieder auf falschen Wegen unterwegs. Doch spielt uns unser Verstand, unser Stolz und was auch immer einen Streich. Und am Ende dieses falschen Weges lässt sich Jesus sogar einladen. Jesus, das gehört fast zu seinen Prinzipien, das ist fast so ein grundlegendes Ding bei ihm. Er lässt sich einladen von Leuten, die auf falschen Wegen sind, von Leuten, die von allen anderen geächtet waren. Erinnert euch an all die Einladungen, die Jesus erhielt und für die er von den Pharisäern verurteilt wurde. Er kehrt ein bei Leuten, die nicht richtig sind, die nicht okay sind, auf die vielleicht andere abschauen. Vielleicht auch die Frommen aus ihrem Umfeld, weil da jemand sich gerade fürchterlich versündigt und verrennt. Und manchmal meiden Leute dann diese Leute. Ich habe Sachen erlebt, wo Gemeindemitglieder die Straßenseite gewechselt haben, wenn auf der Straße ihnen irgendein Mensch entgegenkam, der irgendwas getan hatte, was sie gebrandmarkt hatten. Und man hatte ihn vielleicht sogar aus der Gemeinde rausgeschmissen. Jesus schmeißt nicht raus, Jesus lässt sich einladen. Jesus stellt sich nicht davor und meckert, Jesus geht mit. Und er geht mit und macht das, was Gottes Plan ist, um Menschen herauszuholen aus dem, was falsch läuft. Er liebt die Menschen zurecht, er geht mit ihnen, er nimmt sich Zeit. Ich finde das so wichtig. Als mir das deutlich wurde, hatte das erhebliche Auswirkungen auf das, wie ich Gemeindearbeit verstehe, meine pastorale Arbeit und auch meine seelsorgliche Arbeit. Als Christ muss ich nicht Angst haben, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die sich gerade verirren, dass ich mich vielleicht sogar versündige. Wenn Jesus das kann, dann kann ich das auch. Und erinnerte sie an alles. Oft geht es bei solchen Begleitungen und oft geht es auch in unserem Glaubensleben darum, dass wir erinnert werden an das, was Gott getan hat. An was erinnerst du dich? An was erinnerst du dich, was Gott Großes getan hat in deinem Leben? Was du einmal in deinem Leben erkannt hast und was dich total glücklich und froh gemacht hat? Und jetzt bist du vielleicht schon viele, viele, viele Jahre Christ oder Christin. Und irgendwie ist das nicht mehr so präsent wie am Anfang? Verdünnisieren sich die Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben, manchmal im Leben? Kommt etwas anderes in den Vordergrund? Dann brauchen wir Erinnerung. Erinnerung ist wichtig. Erinnerung. So haben die Juden ihren Kindern den Glauben weitergegeben. Bis heute ist es in der jüdischen Im jüdischen Glauben wichtig, dass der Vater den Kindern erzählt, was sein Volk, was ihr Volk, das Volk Israel mit Gott Großes erlebt hat. Die jüdischen Feste, sie richten sich darauf aus, zu erzählen und es zu schmecken, was man Großes mit Gott in der Geschichte seit Mose erlebt hat. Schmeckt und seht. Schmeckt und seht heute im Abendmahl, was Großes geschehen ist. Erinnert euch an das, als euch das klar wurde. Vielleicht auch das geschehen konnte, was man sich kaum vorstellen kann, dass er eingeladen hat, dass nicht wir einladen, sondern dass Jesus eigentlich uns einlädt und dass er uns dient. Wir denken so schnell, dass wir Jesus dienen. Jo, Katrin mit der Musik, ich mit der Predigt, Gottesdienstleiter, die Abendmahlvorbereiter, das Kaffeeteam, alle, die diese Woche geputzt haben, die Mitarbeiter in der Technik, im Kindergottesdienst, alle dienen wir Gott und können so froh darüber sein und stolz, oder? Aber in Wirklichkeit ist es Jesus, der uns dient. In Wirklichkeit ist das, was wir für ihn tun, nur eine winzige Antwort auf das, was er für uns getan hat. Diese Vorstellung, wir könnten diesem Gott, diesem Herrn und Heiland dienen, das hat manchmal etwas fast schon Religiöses. Und ihr wisst, dass ich sage, dass ich kein religiöser Mensch bin, sondern ein gläubiger Mensch. Einer, der verstanden hat, was es heißt, dass Gott mir dient. Dass Gott alles für mich tut, damit ich einmal bei ihm ankomme. In Wirklichkeit ist es Gott, der einlädt. In Wirklichkeit ist es Jesus, der einlädt. In Wirklichkeit dient bis in die letzte Minute auch dieses Gottesdienstes und auch dem, was danach geschieht, dient Jesus uns. Er lädt ein. Was heißt das für dich? Was ist von jeher und auch heute seine Einladung? Was ist von jeher und auch heute sein Dienst an uns? Das Abendmahl soll uns daran erinnern. Er lädt ein, mit Gott ins Reine zu kommen. Er lädt ein, sich dessen wieder zu vergewissern, dass sein Blut uns reingewaschen hat von aller Schuld, dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Er lädt uns ein, zu schmecken, dass er sein Leib gegeben hat, sein Leben gegeben hat für uns. Wenn du das vielleicht in der Zeit nach der Predigt oder im Abendmahl oder beim Lobpreis nachher durchdenkst, dann kann doch eigentlich nur das Nächste sein, dass unser Herz neu entflammt wird. Durch die Erinnerung, wie alles begann. Ihr, die vielleicht schon lange gläubig seid, erinnert ihr euch daran, wie alles begann? Ich erinnere mich daran, wie ich da saß auf dem Sessel in der FEG in Gießen und Helmut Weidemann predigte über Vergebung und ich kapierte, was mich bisher blockiert hat und es hat mich geschüttelt und gerüttelt innerlich. Und wie ich meiner Frau erzählen konnte nach dem Gottesdienst, was passiert war. Ihr, die darauf wartete, dass ich endlich die Kurve kriege und kapiere, dass dieser Gott mich liebt, ohne dass ich schon besser werden musste, ohne dass ich beweisen musste, dass ich es wert bin, getauft und aufgenommen zu werden. Das war meine Prägung aus Kindertagen. Und wie wir dann am Sonntag noch den armen Helmut angerufen haben und ihn gestört haben, nein, es war keine Störung, es war eine Freude. Und wir sagten, Helmut, es ist soweit, wir möchten gern getauft und aufgenommen werden. Da erinnere ich mich dran. Das ist wie ein zweiter Geburtstag gewesen. Als mir jemand das Bild von meiner Taufe irgendwann schenkte, ich wusste es gar nicht, dass ich fotografiert worden war. Es hängt zu Hause an meiner Pinnwand, da erinnere ich mich dran. Die Zeugnisse, Das Reden von dem, was Gott im Leben getan hat. Und was hat er für eine Geduld mit mir gehabt? Wie ist er mit mir gegangen über 30 Jahre, nicht 10 Kilometer nach Emmaus, über 30 Jahre durch Höhen und Tiefen. Es ist verrückt und ich kann dabei nur immer wieder staunen und danken. Die Erinnerung, wie es begann und was es für mich bedeutete, wie Dinge ausgetauscht wurden, wie aus dem Lästerer der Seelsorger wurde und vieles mehr, aber wie ich auch, seitdem ich 1994 getauft wurde, viele, viele, viele Jahre an vielen weiteren Themen kämpfe. Und trotzdem weiß ich, bin gerettet. Auch wenn ich bis heute nicht perfekt bin. Zum Glück nicht. Was wäre das, wenn ich perfekt wäre, ihr Armen? Das wäre nicht gut für euch. Wie begeistert wir waren. Immer mal gesungen, ich komme nach Haus. Wie wir im Urlaub waren, 3 Wochen irgendwo in Österreich, katholisch, das war alles und nirgendwo eine freie evangelische Gemeinde. Und dann steht neben uns plötzlich ein Auto mit Gießener Kennzeichen und kennt ihr noch die Fische, die man früher auf dem Auto hatte, und die Scheiben runtergekurbelt. Leute von zu Hause, wo kommt ihr her? Aus einer Nachbargemeinde. Und das Zurückkommen nach dem Urlaub und wieder in die Gemeinde gehen, wieder zu Hause zu sein, geistliches zu Hause zu haben. Hey, ist diese Gemeinde dein geistliches Zuhause? Hast du, der du zuschaust oder die du zuschaust, ein geistliches Zuhause? Ist das hier Ankommen zu Hause? Und wünschst du dir wie Jesus, dass hier noch viel mehr Leute ihr geistliches Zuhause finden? Und entdecken, wie er uns dient, wie er uns liebt? Ich wünsche mir das immer wieder, auch für mich selber, aber ich wünsche auch dir das. Dieses Zurückkommen zur ersten Liebe, wie es heißt. In Offenbarung 2, da gibt es die 7 Sendschreiben an die Gemeinden, an die verschiedenen. Und ich habe es gerade noch, es fiel mir erst später ein, kurz vorm Gottesdienst noch hinzugefügt, habe Offenbarung 2, Vers 4 aufgeschlagen. Da heißt es, aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine anfängliche Liebe aufgegeben hast. Oder Hoffnung für alle, aber eins habe ich an dir auszusetzen, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Dieser Brief an die Christen in Ephesus, und schau dir, wenn du es mal liest, vielleicht nochmal an, was Jesus ihnen vorher sagt, was der Johannes aufgetragen bekommt, ihnen zu sagen, ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst, du hast geprüft, die Apostel nennen und es nicht sind, hast sie als Lügner entlarvt, also eine saubere Theologie und Apologetik, unsere Predigtreihe, du hast Ausdauer und hast um meines Namens willen Lasten getragen, bist nicht müde geworden. Die Diagnose von Jesus lautet doch eigentlich hier, hey, theologisch und so vom Äußerlichen seid ihr top, oder? Eins mit Sternchen. Ihr lasst euch kein X für ein U vormachen und ja, ihr arbeitet hart. Und dann kommt dieser Satz, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Ihr funktioniert perfekt, aber das Herz brennt nicht mehr. Das Feuer der ersten Tage ist erloschen. Ihr seid zu Verwaltern einer gut glühenden, zwar noch glühenden, aber nicht mehr brennenden Glut geworden. Boah. Alles läuft, aber der innere Motor, der läuft nur aus eigener Kraft, der läuft nur aus Tradition. Wisst ihr, was ich glaube? Dass die einzige Therapie gegen das Ersterben unseres brennenden Herzens, mit dem wir vielleicht mal angefangen haben, die Rückkehr an den Tisch Jesu ist. Die Rückkehr zu dem, der uns dient. Die Rückkehr unter das Kreuz, die Rückkehr in die Liebe Jesu, die Rückkehr zu dem, der uns einlädt, ganz nah bei ihm zu sein, so nah, dass kein Blatt dazwischen passt. Wieder zurück und bei ihm einzukehren, auch heute bricht er mit dir das Brot. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Ja, wie Schuppen fällt es ihnen von den Augen. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Ich habe ein schönes Bild gemacht hier. Die kann man gerade noch so sehen. Es war tierisch dunkel, als sie aufgebrochen sind, die beiden Jünger. Aber ihr Herzen brennen. 10 Kilometer bald zurück nach Jerusalem in der Dunkelheit. Keine Angst hatten sie mehr. Sie waren unterwegs für Jesus. Sie hatten keine Angst, denn sie hatten einen klaren Auftrag. Aber der lebte daraus, dass ihre Herzen brannten, obwohl Jesus weg war. Zack, war weg. Den brauchten sie plötzlich gar nicht mehr, weil sie kapierten dann, dass er in ihnen lebt. Brannten unsere Herzen nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete, uns die Heilige Schrift erklärte? Und sofort brachen sie auf, liefen nach Jerusalem zurück, heißt es da, in der Nacht, ohne Zögern. Ich mache jetzt aber erstmal noch ein schönes Schläfchen, morgen früh nach dem Frühstück, dem Ausführlichen, dann können wir immer noch zurücklaufen. Nein, sofort, brennende Herzen, wenn dein Herz brennt für Jesus, dann gibt es keinen Morgen, dann gibt es nur ein Jetzt. Kein irgendwann mal, wenn ich all meine Probleme gelöst habe und vor nichts mehr Angst habe, wenn ich meine Therapie oder Seelsorge fertig habe oder dies oder das. Es gibt kein Morgen für brennende Herzen. Es gibt für brennende Herzen immer nur ein Jetzt. Und dann erzählen sie den anderen, was sie unterwegs erlebt haben, wie sie den Herrn erkannt haben und wie sie ihn erkannten, als er das Brot mit ihnen brach. Gleich machen wir das. Wir machen gleich das, wozu uns Jesus einlädt. Jesus lädt dich ein. Und die Frage heute ist, wie steht es um dein Herz? Und ich bete gleich und dann hören wir noch ein Lied, in dem du Zeit hast, einfach vor Jesus still zu werden und vielleicht über das, was du gerade gehört hast und was dich berührt hat, nachzudenken. Ich bete und dann wird Katrin uns begleiten und ihr habt eine Zeit der Stille, bis wir überleiten zum Abendmahl. Jesus, ich wünsche mir, dass mein Herz brennt. Und ich wünsche, dass unsere Herzen brennen. Und ich wünsche mir und bete, dass wir nicht denken, wenn unser Herz brennt, dann verbrennen wir oder wir werden von dir über den Tisch gezogen oder irgendetwas würde dann nicht mehr so sein, wie uns das gefällt oder würde es uns überfordern oder wir hätten vor irgendwas Angst zu haben. Wenn unser Herz brennt, dann heißt das, dass wir auch erkannt haben, dass du ein Herr und Heiland bist, der mit uns geht, der uns sieht, der uns nicht im Stich lässt. Du, der du jetzt zuhörst, du hast einen Herrn und Heiland, der dein Herz anstecken möchte, wenn er es nicht schon getan hat. Vielleicht neu oder erstmals. Und er wird mit dir gehen durch dein Leben und dir in allen Dingen helfen. Du musst selbst in der Dunkelheit der Nacht keine Angst mehr haben, weil Jesus da ist. Weil auch dir seinen Heiligen Geist schenkt, der in dir lebt, der dich ausrüstet, der mit dir ist und dich niemals im Stich lässt. Du darfst Jesus einladen, wenn auch du dir wünschst, dass dein Herz wieder neu entfacht wird und brennt, dann darfst du jetzt in der Stille vor ihn treten, während wir auf das nächste Lied hören. Amen.